Paddelschlag. Der Kanu-Podcast, powered by Kanu NRW. Hey und hallo zu Folge 0 des Paddelschlag-Podcasts des Kanuverbandes NRW. Ich bin Axel Tillmanns und freue mich in diesem Podcast über die vielen spannenden Facetten des Kanu- und Paddelsports mit spannenden Gästen zu talken. Ihr dürft euch auf Olympiasieger, Weltmeister, Extremsportler, Ehrenamtler, die den Sport immer wieder pushen und viele, viele mehr freuen. In Folge 0 habe ich direkt einen ganz besonderen Gast. Er ist selbst unter anderem Doppel-Olympiasieger und fünfmaliger Weltmeister und seit 17 Jahren Präsident des Kanuverbandes NRW. Und er nimmt uns mal mit rein in die Faszination seiner Sportart und die Arbeit im Verband und was für Paddelsportlerinnen und Sportler die Verbandsarbeit so mit sich bringt. Gehen wir mal rein in das Interview mit Thomas Reineck. Folge 0 unseres Paddelschlag-Podcastes. Wir wollen euch einmal reinholen, was gibt es überhaupt zu erleben, zu hören sozusagen in unserem Paddelschlag-Podcast, der ab sofort regelmäßig dann auch stattfinden soll. Und für diese erste Folge habe ich mir den Präsidenten des Kanuverbandes NRW zur Seite geholt. Thomas Reineck ist bei mir. Thomas, schön, dass du da bist zunächst mal.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich.
Wir wollen drüber reden, ja, was wir demnächst im Paddelschlag vorhaben. Und du hast in deinem Leben sehr, sehr viele Paddelschläge schon hingelegt, weil vor deiner Karriere als Präsident warst du selber sehr, sehr erfolgreicher Paddler. Hast unter anderem 2-mal Olympiagold geholt, 13 Weltmeisterschaften waren es, glaube ich, insgesamt, an denen du erfolgreich mit ja etwas Blechernem nach Hause gekommen bist. 5-mal Gold war auch noch dabei.
Teilgenommen, ja, richtig. War eine lange Karriere, also 1978 angefangen mit dem Kanusport und 1996 aufgehört. Also das waren ein paar Jahre und ja, ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben, den ich nicht missen möchte.
Und auch ein sehr erfolgreicher Abschnitt in deinem Leben. Hol uns einmal rein, bitte. Wie bist du selber zum Paddelsport gekommen? Warum war es nicht das klassische Fußballspielen, Handballspielen, was vielleicht die anderen Jungs gemacht haben in deinem Alter damals?
Ja, das war eigentlich relativ einfach. Also aufgewachsen bin ich in Norddeutschland, in der Nähe von Kiel, in einer kleinen 5000-Seelen-Gemeinde. Und da war es eigentlich relativ klar, die Hälfte der Jungs geht zum Fußball, die andere Hälfte zum Leichtathletik relativ früh. Und dann gab es nochmal die Gemengelage der Freiwilligen Feuerwehr. Das waren so die Aktivitäten, die wir so als Kinder einfach hatten. Und die ersten 6 Jahre, ne, nicht ganz 4 Jahre ungefähr waren es, hatte ich dann Leichtathletik betrieben. Mhm. Von 6 bis 10 und bin dann mit 10 Jahren zum Kanusport gekommen. Und das war eher so ein Zufall gewesen, dass ich damals, als wir zur weiterführenden Schule gekommen sind, meinen Schulkollegen getroffen hatte und der damals schon Kanu-Rennsport betrieben hat.
Okay.
Und da hatte ich ihn gefragt, ich sag, was ist denn das? Er sagte, ja, einfach um die Wette paddeln in Bahn. Und das kannte ich so ein bisschen aus dem Leichtathletik heraus. Ja, er suchte einen Zweierpartner und dann bin ich da geblieben, das erste Mal ins Boot gesetzt. Damals noch ein sehr breites Boot, so ein bisschen das Paddeln beigebracht und das hat mich sofort gefesselt, auf dem Wasser, in der Natur unterwegs zu sein. Das war sofort meins.
Jetzt bringst du, wenn ich das so sagen darf, eher erstmal Leichtathletikmaße mit, ne? Du bist relativ groß. Wie war das dann zu Beginn im Kajak, dann relativ schmal und auch Gleichgewicht halten und Co.?
Ja, die Technik musste ich mir komplett neu anlernen. Also das ist natürlich etwas so, wie man Fahrradfahren lernt eigentlich. Mhm. Vergleiche ich das immer. Man muss natürlich erstmal im Boot sitzen bleiben, das Paddeln, die Bewegungen mit dem Wasser koordinieren. Das war alles neu zu erlernen. Und ja, das, was ich aus der Leichtathletik mitgebracht hatte, war eigentlich eine grundsolide Ausdauer damals und eine gewisse Kondition, die ich mitgebracht hatte, und die Größe hatte dann natürlich auch die Vorteile, lange Arme, die man zum Paddeln eben gut einsetzen kann. Und das waren dann eben auch Dinge, die einem ja das Paddeln oder das Erlernen des Paddelns einfach gemacht haben.
Mhm. Wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen, sehr, sehr erfolgreiche Karriere dann bei dir auch. Ich ahne, das war verdammt viel Aufwand. Wie oft hast du zu Spitzenzeiten trainiert damals?
Zu Spitzenzeiten? Ach, zu Spitzenzeiten hatten wir eigentlich reine Trainingszeiten, so von 20, 25 Stunden die Woche. Das war also jeden Tag 2 bis 3 Mal Training. Das war keine Seltenheit. Freitags war meistens ein halber Tag frei gewesen als Regeneration, um auch mal andere Dinge zu erledigen. Das war natürlich in Spitzenzeiten ein Fulltime-Job. Aber das ist nicht der Kanusport wie man ihn erlernt hat, ja, sondern man wächst rein und wenn man diesen Weg gehen möchte, dann kann man sich natürlich nachher komplett darauf fokussieren und sein Leben darauf ausrichten, was man als ja quasi Profisportler nachher auch machen muss, wenn man zur Olympiade will, dann geht kein Weg dran vorbei. Aber der Kanusport hat noch wesentlich mehr Facetten.
Darüber wollen wir natürlich auch im Paddelschlag-Podcast reden, aber die Faszination des Kanusports, die hat dich ja auf jeden Fall sehr früh dann ereilt oder bekommen an der Stelle. Was macht denn für dich die Faszination aus? Warum war klar, da werde ich so viele Stunden auch investieren können, später als Profisportler und da, oh ja, nehme ich meine Freizeit für.
Genau, das war der Sport und die Bewegung auf dem Wasser, in der Natur. Und zwar auch in den wechselnden Jahreszeiten. Das war unheimlich toll. Also die Schwentine damals, mein Heimatgewässer, ist ein sehr leicht fließender Fluss. Fließt durch die holsteinische Schweiz in die Kieler Förde rein. Also das war ein Eldorado für uns, ja, täglich dort zu paddeln. Und das hat einfach Spaß gemacht, ja. Und mitten in der Natur zu sein, den Wechsel der Jahreszeiten zu erleben, sich auch mal drüber zu ärgern, wenn man wieder den Bach voller Blätter hatte, die einem den Vortrieb geraubt haben. Das gehörte alles dazu zum, ja, ich sag mal, zum Großwerden und, oder eben dann auch mal rauszufahren auf die Kieler Förde, ja, so ein bisschen dieses, ja, maritime Flair dann zu erleben, zwischen den großen Pötten auch mal rumzupaddeln, um dann, ja, vielleicht auch mal ein bisschen Demut zu lernen, weil man weiß, man kann letztendlich gegen die Natur nicht zum gewissen Maße ankämpfen, aber besser ist es eben, mit der Natur zu arbeiten.
Für dich war dann vor allem der Vierer-Kajak das, wo du dann auch sehr erfolgreich dann unterwegs warst. Warum speziell der Vierer-Kajak? Was war das Besondere für dich an der Stelle?
Was war das Besondere an der Stelle für den Vierer-Kajak? Das war natürlich, man war quasi in einem Team, ja, das sehr spezialisiert sich synchronisieren musste. Und das ist auch etwas, was man vielleicht im Einer nicht so sehr machen muss, sondern da ist man sehr, sehr auf sich selber fokussiert und die Abstimmung mit den Kollegen, das Einschweißen dieses Teams, um ja das Boot den maximalen Vortrieb zu bringen, das war natürlich etwas, was nochmal zusätzlich zu dieser Einerfahrerei hinzukam, was auch so ein bisschen den Reiz ausgemacht hat. Ja, weil man muss sich dann eben auch mit seinen Kollegen auf die einzelnen Charaktere einlassen. Und das war auch sehr spannend.
Ich denke mal, das ist auch etwas, wo man auch abseits des Kajaks von profitieren kann, dass man sich eben so auf andere Menschen auch einlassen muss und ja, so abgestimmt sein muss.
Ganz genau, ja, definitiv.
Jetzt haben wir heute quasi den Startpunkt unseres neuen Paddelschlag-Podcasts, ein Podcast vom Kanuverband NRW. Was war für euch der ausschlaggebende Punkt zu sagen, lass uns das mal versuchen?
Ja, eine Idee, die während einer Präsidiumssitzung an uns herangetragen worden ist. Und ja, glücklicherweise haben wir ja mit Jens Lüttke auch unseren Geschäftsführer, der in diesen Medien auch stark unterwegs ist. Und ja, jetzt hätte ich mal beinahe gesagt, uns Älteren eben auch sagt, Mensch, es gibt eben auch andere Möglichkeiten, ja, den Kanusport in die Breite zu tragen. Und lass uns doch mal einen Podcast machen. Und ja, wenn man so halt auch mal in die Breite guckt, sieht man, dass Podcasts ja mehr und mehr auch ja, konsumiert werden. Und daher war es für uns eine leichte Idee zu sagen, wir starten einfach.
Und du allen voran musst natürlich auch das Go geben dann als Präsident. Seit 17 Jahren tatsächlich dann schon ehrenamtlich Präsident des Kanuverbandes. Was hat für dich damals den Ausschlag gegeben zu sagen, das mache ich, ich möchte jetzt auch mal die andere Seite des Sports dann bespielen?
Ja, das war eine Anfrage, die 2006, meine ich, schon an mich herangetragen worden ist. Und mein Vorgänger in diesem Amt, Franz-Peter Walkowski, wollte das Amt in jüngere Hände geben und war auf der Suche nach einem Nachfolger. Und ich war sehr überrascht zu der Zeit, weil ich schon gut 10 Jahre aus dem aktiven Kanusport heraus war und mir auch nicht richtig vorstellen konnte, was sind die Aufgaben eines Präsidenten, eines Sportverbandes, ja. Und früher kannte ich die Funktionäre halt nur als, ja, das sind die älteren Herren, die einem bei der Siegerehrung die Medaillen umhängen. Und so richtig wusste ich nicht, was die Aufgaben sind. Und ich hatte dann die Gelegenheit, quasi ein Jahr oder gut anderthalb Jahre als Gast bei den Präsidiumssitzungen mitzulaufen. mir anzugucken, welche Aufgaben sind, wie viele Termine wahrgenommen werden und ja, was letztendlich die Aufgaben des Kanuverbandes NRW sind, nämlich die sportpolitische Vertretung unserer rund 36.000 Mitglieder, die wir haben, die auch in knapp 370 Vereinen in unseren neuen Bezirken aufgegliedert sind und den Kanusport betreiben. Dazu haben wir noch ungefähr 2000 Einzelmitglieder bei uns im Verband, die vereinsungebunden den Kanusport ausüben. Für diese Mitglieder, für die Vereine, letztendlich die sportpolitische Interessensvertretung darzustellen und dafür zu sorgen, dass wir unseren Sport auf den Gewässern in NRW auch ausüben können. Das war eine Arbeit, wo ich gesagt habe, Mensch, da kannst du auch mal das wiedergeben, was man früher als Aktiver vielleicht auch selber empfangen hat, ohne es genau zu wissen, dass da Leute im Hintergrund dafür arbeiten, dass wir unseren Sport ausüben können, dass wir Lehrgänge besuchen können, dass wir in die Trainingslager fahren können und letztendlich auch Veranstaltungen organisiert werden mit all den ehrenamtlichen Helfern, die so im Kanusport unterwegs sind, unsere Regatten fahren können, unsere Poloturniere ausrichten können oder eben auch die Gewässer letztendlich für unseren Freizeitsport nutzen können.
Ich glaube, mit dieser Einzelmitgliedschaft müssen wir tatsächlich einmal erklären. Ich kenne es aus anderen Sportarten so, wenn ich da Mitglied in einem Verein bin, dann bin ich sozusagen automatisch auch Mitglied beim jeweiligen Fachverband, muss mich nicht selber nochmal anmelden. Beim Kanuverband ist es tatsächlich was Besonderes. Ich muss gar nicht Mitglied in einem Verein sein. Ich kann direkt Mitglied beim Kanuverband sein. Und welche Vorteile hat das dann?
Das ist durchaus möglich, als Einzelmitglied im Kanuverband NRW Mitglied zu werden. Der Vorteil ist dann natürlich, dass ich dann auch, genau wie ein Vereinsmitglied, den Versicherungsschutz genieße, letztendlich auch die Sportstätten nutzen kann, die Gewässer nutzen kann als Mitglied und ein vollwertiges Mitglied im Kanuverband bin.
Und auch so Übernachtungsmöglichkeiten ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ne? Also wenn ich dann eine Mehrtagestour plane und komme irgendwo bei einem Kanuverein vorbei, der eine Übernachtungsmöglichkeit bietet, kann ich dann über die Mitgliedschaft das tatsächlich auch vergünstigt in Anspruch nehmen.
Ganz genau, ja. Es gibt da noch genau die Kanustationen, die Übernachtungen bieten. All das kann ich eben als Einzelmitglied auch mit wahrnehmen.
Also macht absolut Sinn, so eine Mitgliedschaft für Paddelbegeisterte.
Sicherlich, definitiv.
Der Paddelsport ist ja auch vor allem in den letzten Jahren nochmal deutlich breiter geworden. Eigentlich ist Paddeln für jeden etwas. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, auf alle Fälle. Also wir haben wirklich wir haben glattes Wasser, wir haben bewegtes Wasser, wir haben fließende Gewässer. Es gibt die unterschiedlichen Bootsarten, wo also auch jeder erstmal einsteigen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass er reinfällt. Alles das sind Dinge, die heutzutage möglich sind, in den Vereinen auch größtenteils da sind, sodass man wirklich auch von der Pike auf angeleitet in den Vereinen den Kanusport erlernen kann. Und es gibt mittlerweile auch Qualifizierungsschritte. Ich denke da auch so ein bisschen an diesen europäischen Paddelpass, der letztendlich gestaffelt ist, dass eben eine Basic-Ausbildung da ist und man dann eben in verschiedenen Stufen sich weiterentwickeln kann, um dann eben diese unterschiedlichen Gewässer nachher alle zu beherrschen. Oder man sagt auch, nee, mir ist nur Wildwasser, ich gehe nur in die Wildwasserschiene oder ich gehe eben auch nur in das Fahr auf dem Flachwasser, mache den Rennsport oder ich fahre Drachenboot oder ich möchte eben Polosport machen, unsere Ballsportart. Ne? Und daher gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wo wir noch, glaube ich, eine Menge an einzelnen Podcasts haben können, um die dann einzeln alle vorstellen zu können.
Denk zum Beispiel auch an Stand-Up-Paddeln, jetzt als relativ junge Sportart noch dazugekommen.
Ganz genau,
richtig. Und auch das hat ja tatsächlich in den letzten Jahren einen riesen Boom erlebt und noch mehr Paddelbegeisterte erzeugt dann an der Stelle.
Definitiv, ja.
Wir wollen ja in unserem Podcast auch die Paddel-Community so ein bisschen einbinden. Ihr sollt das nicht nur hören, unseren neuen Podcast, ihr sollt euch auch selber einbringen können, weil ich persönlich so auch das Gefühl habe, da draußen gibt's so viele schöne Geschichten rund ums Paddeln, so viele tolle Abenteuer, die ihr vielleicht selber erlebt habt im Paddelsport, so viele Routentipps, die man geben kann, wo ja so eine Community einfach ihre Stärke dann auch ausspielen kann, sich gegenseitig Tipps zu geben. Was sind denn deine Top-Tipps in Sachen Paddeln?
Ja,
Du hast die Schwentine eben schon angesprochen. Die würde ich auf jeden Fall schon mal als Paddeltipp reinnehmen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gebiet ja zum Paddeln.
Ja, natürlich. Ist nur ein bisschen weit weg von NRW.
Ja, das stimmt.
Und daher, es gibt die Ruhr, wir haben die Ruhr-Eifel, wir haben ja so viele Gewässer in NRW, die zum Paddeln einfach einladen. Ja, und das Wichtige am Paddeln ist, sich nicht einfach ins Boot zu setzen und loszupaddeln, weil ohne eine vernünftige Anleitung wird, glaube ich, der Spaß relativ schnell verfliegen. Ja, und daher ist ja mein Appell letztendlich, nach Möglichkeit einen Verein aufzusuchen oder sich auch im Vorfeld zu überlegen, was ist eigentlich die geeignete Kanusportart? Wo möchte ich eigentlich hin? Möchte ich eher so ins Wildwasser rein? Möchte ich in den Slalom rein? Liegt mir dieses bewegte Wasser vielleicht? Oder möchte ich lieber ruhig auf dem Fluss fahren oder eben auch, jetzt hätte ich beinahe gesagt, auch Gesundheitssport betreiben, letztendlich meine Rückenprobleme, meine Rückenmuskulatur ein bisschen stärken? Im Sinne von Gesundheitssport und da die Angebote, die wir haben, einfach nutzen in den Vereinen oder auch bei uns auf der Kanuschule NRW. Da gibt es auch sehr viele verschiedene Kurse, wo man einfach auch einsteigen kann, das Paddeln erlernen kann unter fachlicher Anleitung. Und das Ganze macht, glaube ich, auch dann eher Sinn und auch Spaß, weil dann die Erfolge sich auch schneller einfach einstellen. Und man auch das Ganze mit einer gewissen Sicherheit dann begleitet hat. Und nichts ist wichtiger als der sogenannte Hero of the Lake, nämlich derjenige, der das Gewässer in- und auswendig kennt über die Jahre, auch über die gesamten Jahreszeiten, der einem dann die guten Tipps geben kann, wie man sich eben auf dem Wasser verhält, weil letztendlich der Rhein auch nicht mit der Ruhr vergleichbar ist und man sollte immer dann auch einen gewissen Respekt mitbringen und das alles zu erlernen in den Schritten, das macht im Verein am meisten Sinn.
Absolut, also Safety First und da kann so ein Verein definitiv helfen, da kann eine Mitgliedschaft im Kanuverband dann eben auch helfen, um entsprechende Informationen zu bekommen und natürlich auch der Austausch mit den Locals, ne? Wenn man irgendwann im neuen Gewässer ist, einfach mal fragen, wo sind hier die Besonderheiten, wo man sich vielleicht drauf achtet. Thomas, das Thema Sicherheit ist euch als Verband natürlich extrem wichtig, weil wir letzten Endes eine Natursportart betreiben. Wir paddeln auf offenem Gewässer vielfach und manchmal eben ja kommen dann auch Situationen zustande, die man selber dann auch nicht mehr so richtig im Griff hat. Und ich glaube, selbst ihr im Verband, die ja alle teilweise Leistungssportvergangenheit habt oder sehr, sehr oft auf dem Wasser seid, auch ihr habt brenzlige Situationen erlebt, wo man dann im Nachhinein denkt, Mensch, hätte ich da eine Schwimmweste getragen, hätte ich mich da besser informiert, wäre es nicht so brenzlig geworden, oder?
Definitiv. Also je mehr Kilometer man natürlich hat, jetzt hätte ich beinahe gesagt, das ist wie mit dem Autofahren, alle 10.000 Kilometer gibt es vielleicht so einen Beinahunfall und hoffentlich passiert dann auch nichts und alles ist gut. Und so trägt natürlich auch jeder Kanute, die Sportart über Jahre betreibt, mit Sicherheit immer mal wieder eine Erfahrung mit nach Hause, wo er gesagt hatte, Mensch, das war heute vielleicht etwas brenzlig und gut, dass ich da herausgekommen bin. Ich selber hatte so eine Situation in einer kalten Jahreszeit, das muss im Januar gewesen sein. Wir waren zu Besuch bei Schwiegereltern in Neubrandenburg und die haben so einen schönen Tollensesee und ich bin am Oberbach eingestiegen. Der fließt dann in den Tollensesee rein, musste meine Trainingseinheit absolvieren ohne Trainer. Da war natürlich in Essen. Und nicht mit dabei. Und üblicherweise war am Wochenende Grundlagenausdauer, ich weiß nicht, 60 oder 90 Minuten. Ich mein Boot geschnappt, aus dem Oberbach hinausgefahren. Und das war nach 3 Wochen westfälischen Landregen hier in Nordrhein-Westfalen, war es dort das erste Mal, dass die Sonne wieder rauskam. Es war natürlich ein kalter Januartag. Und das Schöne war, es war windstill und der Tollensesee lag wie ein Spiegel vor mir. Man konnte fast wie an so einem gefüllten Wasserglas die Oberflächenspannung von dem Wasser sehen.
Also ja. Vermeintlich perfekte Bedingungen eigentlich?
Definitiv. Und das Schöne war, man hat so quasi die erste Welle mit dem Boot in den See reingeschnitten, gefühlt. Ja, und dann ging auch die Trainingseinheit los. Ich war relativ schnell in diesem, ja, was der Sportler so als Flow bezeichnet, in meiner Wohlfühl-Ausdauergeschwindigkeit drin. Paddelte so vor mich hin und so nach einer gewissen Zeit hatte ich mal kurz innegehalten. Ja, nach links und rechts geguckt, um zu sehen, wo bin ich überhaupt? Und dann hatte ich gesehen, okay, jetzt bist du schon 3 Kilometer mitten auf dem See. Zum linken Ufer sind es mindestens 2, zum rechten sind es 1,5 Kilometer und du hast noch, gerade vor dir liegen noch ungefähr 4 Kilometer. Du bist mitten auf dem See, hast keine Schwimmweste an, die Wassertemperatur ist 4 Grad. du bist an dieser Stelle falsch auf dem See. Also du musst unter Land fahren, wieder zum Ufer hin, um das Risiko einfach zu minimieren, um Sicherheit zu haben. Und manchmal setzt eben auch so eine gewisse Betriebsblindheit ein. Kennt man ja auch aus der Arbeitswelt. Und dann kann es sein, dass eben möglicherweise Unfälle passieren. Und da ist es immer auch ja, die Frage nach der Reflexion. Oder eben auch, wie ich eingangs schon gesagt habe, jemanden auch mal zu fragen, der sich mit dem Gewässer auskennt. Ja, wo kann ich hier am besten fahren? Wo sind vielleicht auch die windgeschützten Ecken, wenn es welliger wird oder windiger wird oder auch das Wetter umschlägt? Und das sind alles so Dinge, die als Erfahrungswerte dann letztendlich auch mit dazukommen.
Ja,
und wichtig ist natürlich auch die richtige Ausrüstung für das, was man vorhat.
Ja, vor allem in dem Fall dann auch eine Schwimmweste, weil ne, du hast die Außentemperaturen angesprochen, Wassertemperaturen sind dann natürlich im Januar sehr, sehr kalt und da machst du auch als erfahrener Schwimmer oder als erfahrener Kanute nicht viel, wenn es dich dann an der Stelle erwischt. Also tragt immer eine Schwimmweste. Es gibt heutzutage für jeden die passende, das ist keine Ausrede mehr. Früher war das gerne mal die Ausrede, es gibt nicht die passende. Heutzutage gibt es für jeden Sportler und für jede Sportlerin dann auch die passende Weste und sich wirklich vorab informieren. Den ein oder anderen informieren, wo man ist, dass man im Notfall vielleicht auch gesucht werden kann, etc. pp. Dazu werden wir sicherlich auch nochmal eine eigene Folge machen
auf
zum Thema
Fälle.
Sicherheit, damit ja das, was ihr so liebt, da draußen auf dem Wasser auch sicher passieren kann. Ich würde gerne auf einen Aspekt noch mit dir zu sprechen kommen. Du bist ja tatsächlich gelernter Maschinenschlosser, wenn ich das richtig im Kopf habe,
ja.
Oder ausgebildeter und Diplom-Ingenieur. Also sprich,
Maschinenbau, ja.
Du kennst dich auch mit dem Material aus. Ne?
Oha, weit hergeholt.
Wie wichtig ist denn mittlerweile das Thema Material tatsächlich im Paddelsport?
Das hatte tatsächlich ein Boom und eine Entwicklung gehabt mit den Kunststoffverbundwerkstoffen, also sprich Kohle-Kevlar, Kohlefaserentwicklung, die, ja, ich sag mal, wann ging das Ganze los? 92 auf alle Fälle, ja, so in den 90ern. 89, 90 ging es los, dass also die Paddel in Kohlefaser, ja, Paddel waren schon ein bisschen eher, 88 hatten wir schon die ersten Kohlefaserpaddel. Vorher war alles Holz, ja, also ich bin groß geworden in einer absoluten Holzgeneration, dass also die Boote aus Holz waren, die kamen alle aus Struer von Dänemark, die Paddel waren auch aus Holz gewesen und ja, 88 fing es an, dass also die ersten ja, Kohlefaserpaddel auf den Markt kamen.
Und dann die dann erstmal deutlich leichter waren?
Definitiv. Und vor allen Dingen auch Hölle steif gewesen waren. Die haben also nicht nachgegeben. Die Paddel, die Holzpaddel, die hatten immer noch so ein bisschen Federwirkung, wenn man dran gezogen hat. Und ich weiß noch, als ich mein erstes Kohlefaserpaddel hatte, bin 10 Kilometer gefahren, ich habe es in die Ecke gestellt, meine Schultern taten mir weh, weil das überhaupt nicht nachgegeben hatte. Und
okay.
Das fühlte sich alles härter an. Aber eben auch der Vorteil, dass eben dann die Kraft auch direkt nach vorne ging und nicht irgendwo seitlich im Wasser verschwunden ist. Und das Gleiche hat sich dann nachher, als nach und nach die Boote aus Kohlefaser dann gebaut worden sind, eben in den Booten auch niedergeschlagen, dass also weniger Verwringungen in den Booten stattgefunden hat, sondern die eben auch geradeaus ins Wasser gingen, durchs Wasser gingen und alles auf Vortrieb getrimmt worden ist.
Also da hat man dann schon einen deutlichen Unterschied gemerkt, schlicht und ergreifend, in der Auswahl der Materialien.
Ja.
Ist heute der Unterschied tatsächlich noch so groß?
Dadurch, dass jetzt alle Nationen die Boote fahren, ist es natürlich nicht mehr so groß. Aber damals war es so, also als Beispiel, ein Holzvierer, der ist 11 Meter lang. Ein Carbonvierer ist natürlich auch 11 Meter lang, die dürfen nur 11 Meter lang sein. Aber der Holzvierer, wenn Sie den vorne und hinten angepackt haben, hing da in der Mitte rund 10 Zentimeter nach unten durch. Ja, wenn Sie heute einen Carbon-Vierer vorne und hinten anpacken, wenn da vielleicht ein Zentimeter durchhängt, dann ist das schon viel. Und daher sind die wirklich also verwringungssteif und dadurch haben sie natürlich auch einen guten Vortrieb.
Also ich ahne schon auch zum Thema Material, wenn wir noch ein paar spannende Themen haben. Welche Themen sind so Themen, wo du sagst, die würde ich mir im Podcast in Zukunft wünschen? Wo möchtest du speziell mal was zu hören aus deiner Paddelsportart?
Ja, auf alle Fälle erstmal die Vielfalt. Weil diese vielen Sportarten, die wir im Kanusport vereinen, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich glaube, ich habe noch gar nicht Drachenboot erwähnt, Stand-up hatten wir schon erwähnt als Jüngste. Dazu kommen die neuen Trendsportarten wie Outrigger, Freestyle, was es mittlerweile gibt. Dann haben wir natürlich unsere klassischen olympischen Disziplinen, Rennsport, Slalom, das Ganze immer im Kajak-Kanadier, in unseren beiden Bootsklassen. Da gibt es so viele Facetten, die wir ja einzeln besprechen können, wo auch nachher mit Sicherheit noch die Fachleute, die wir haben, unsere Fachwarte, Beispiel wesentlich intensiver einsteigen können und wirklich dann zu ihrer Sportart das ganz haarklein mal erklären, wie es da wirklich auch so abgeht. Und das Schöne im Kanusport, ich glaube, das alles, was wir noch so gemeinsam haben, ist die große Liebe zur Natur und vor allen Dingen, dass wir diese Natursportart auch relativ einfach erleben. Ja, das heißt, wenn wir Veranstaltungen haben, das Schönste ist ja abends auch mal über den Sattelplatz zu gehen, dann durch die Zeltlager, durch die Wohnwagen. Ja, und dann eben auch den Plausch mit den Kollegen zu halten. Und das sind dann auch immer natürlich die Geschichten, die so spannend sind. Also ich kann mich daran erinnern, meine Frau kommt ja auch aus dem Kanusport. Und früher, als unsere Tochter klein war, war das Schönste immer, sie hat gefragt, erzähl mir eine Geschichte aus dem Trainingslager. Ja. Weil das waren so die Geschichten.
Die schönsten und lustigsten Geschichten.
Genau, wo wir uns dann wieder hingesetzt haben, was haben wir so im Trainingslager alles erlebt? Und da waren so schöne Geschichten bei, die haben schon so einen Abend gefüllt.
So ein Erinnerungsalbum sozusagen, was man dann auch mit sich rumträgt durch den Sport, weil es eben so viele schöne Facetten rund um den Paddelsport gibt in der Natur. Du hast es angesprochen, auch darüber werden wir natürlich sprechen. Wir, treiben unseren Sport, wir üben ihn aus in der Natur. Die gilt es natürlich auch zu schützen. Da gibt es auch verschiedenste Dinge, die der Kanuverband ja auch schon angeschoben hat, um tatsächlich naturverträglich dann eben auch diese Sportarten ausüben zu können. Also viele, viele Themen, die uns erwarten werden im Paddelschlag-Podcast des Kanuverbands NRW. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, freuen uns auf eure Anregungen und Wünsche, welche Themen wir reinnehmen sollen in den Paddelschlag-Podcast. Schreibt uns also gerne mal in die Kommentare, welche Themen ihr so haben möchtet. Und gleich verraten wir euch noch, was das Thema dann des ersten offiziellen oder der ersten offiziellen Folge des Paddelschlag-Podcasts dann sein wird. Thomas, dicken Dank an der Stelle erstmal an dich, dass du für diese nullte Folge, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, für diese Folge 0 tatsächlich zur Verfügung gestanden hast. Und wir werden sicherlich auch nochmal im Paddelschlag-Podcast ausführlicher über dich und die Arbeit des Kanuverbandes NRW berichten. Dicken Dank.
Sehr gerne.
Das war sie also, Folge 0 unseres Podcastes. In Folge 1 wollen wir uns dann natürlich einem Thema widmen, das die Sportwelt in diesem Sommer wie kein anderes bewegt. Die Olympischen Spiele in Paris stehen an und natürlich werden auch Paddelsportlerinnen und Paddelsportler aus NRW die deutschen Farben vertreten und eine ganz neue Sportart ist auch mit dabei. Und das binden wir in Folge 1 einfach mal zusammen. Stefan Hengst ist dann mein Gast. Der Kajak-Cross-Weltmeister von 2019 hat kurz vor knapp noch sein Ticket für Olympia gelöst. Und mit ihm sprechen wir über die Spiele, seine Chancen auf eine Medaille und natürlich eine ganz neue Sportart bei den Olympischen Spielen, Kajak-Cross. Also, wir hören uns in der nächsten Folge des Paddelschlag-Podcasts. Bis bald!